auf Weltempfang, globale Literaturen übersetzen. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Auf Weltempfang. Ende März war ich nämlich in Leipzig auf der Buchmesse und habe im Übersetzungszentrum eine Live-Folge aufgenommen. Viel Spaß beim Hören. Wir reden heute über, also Titel dieser Veranstaltung ist vom Übersetzen gewaltvoller Geschichte, und das ist natürlich ein Riesentitel und ein Riesenthema, und wir machen es ein bisschen kleiner, indem wir uns vor allem auf eine Region konzentrieren, und zwar Lateinamerika. Das ist immer noch groß genug, und wir machen es noch ein bisschen kleiner, indem wir ein Buch erst einmal in den Mittelpunkt stellen, Alia Trabucco-Serrans Die Differenz. Und bevor wir da einsteigen, stelle ich Ihnen nochmal die beiden Herren links und rechts von mir vor. Das ist Benjamin Loy, er ist Übersetzer aus dem Spanischen und Professor für Romanistik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und er hat Die Differenz übersetzt. Und rechts von mir ist Timo Berger, er ist Literaturveranstalter, Übersetzer aus dem Spanischen und Portugiesischen und ebenfalls ein Experte für lateinamerikanische Literatur. Und nun zurück zu dem Buch, das ist Die Differenz, wie ich schon sagte, geschrieben von Alia Trabucco-Serrán. Sie wurde 1983 in Santiago de Chile geboren, hat Rechtswissenschaft studiert, dann noch einen Abschluss in kreativen Schreiben gemacht, und voriges Jahr ist schon ihr zweiter Roman erschienen, das war Mein Name ist Estela, auch von Benjamin übersetzt. Wir reden aber über ihren Debütroman. Der ist in Chile bereits 2014 erschienen, hierzulande dann in Benjamins Übersetzung 2021. Und es hat einen ganz klaren Grund, warum wir über dieses Buch reden wollten, weil es, wie ich finde, auch perfekt zu dem Thema passt, wie man mit gewaltvoller Geschichte umgeht. Und ich würde kurz sagen, worum es geht. Wobei das gar nicht so leicht ist bei dem Buch. Aber im Mittelpunkt stehen drei junge Erwachsene, die in Chile so ungefähr im Jahr 2013 zusammenkommen. Und ihre jeweiligen Eltern waren in Opposition zu Pinochet. Und sie gehörten derselben Widerstandsgruppe an. Das ist dann einmal Felipe, dessen Eltern sind tot. Und er treibt durch die Straßen Santiagos und zählt die Toten, die er sieht. Daher kommt auch der Titel, über den wir später noch reden werden, denn er will herausfinden, wie viele Menschen während der Diktatur verschleppt wurden. Er will sozusagen die Differenz zwischen den Geborenen und Gestorbenen herausfinden. Aufgewachsen ist Felipe bei den Eltern von Ikela, das ist die zweite der jungen Erwachsenen. Sie arbeitet als Übersetzerin. Vor allem will sie aber von der Vergangenheit, die ihre Mutter nicht loslassen kann, nichts mehr hören. Und die dritte ist Paloma. Palomas Eltern sind nach Berlin geflohen und nun kommt sie nach Chile zurück, um den Leichnam ihrer gerade verstorbenen Mutter dort zu beerdigen. Und diese drei versuchen nun, dieses Vorhaben umzusetzen, und da gibt es allerlei Hindernisse. Ich habe das Buch das erste Mal bei Erscheinen gelesen, jetzt zum zweiten Mal, und schon beim ersten Mal war ich schwer begeistert davon. Beim zweiten Lesen fand ich ihn, wie es oft ist, noch besser, noch klüger. Mir ist natürlich viel mehr aufgefallen. Und deswegen würde ich mit so einer, ja fast so einer Fußballerfrage dazu anfangen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, was sagt ihr zu dem Buch? Wie gefällt es euch? Wie war es für euch? Timo, willst du den Anfang machen?
Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Buch, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich noch keine Art, es zu lesen. Ich habe es noch nicht verstanden. Also ich habe zwar irgendwie gespürt, dass es ein interessantes, sehr interessantes Buch ist, und das hat vielleicht auch was mit dem Formalen zu tun. Das hast du jetzt noch nicht gesagt. Wir haben diese zwei eigentlich Erzählstimmen. Es wird aus zwei Ich-Perspektiven erzählt, und das ist natürlich für einen Leser erstmal ein bisschen schwierig, dann zu identifizieren, wer spricht. Und aber beim zweiten Lesen dachte ich, das ist genau das, das, was den Roman eigentlich interessant macht und was eben sozusagen auch dafür steht, was diese aktuelle Generation von Chile mit Erinnerung überhaupt zu tun hat. Weil es ist quasi unmöglich, eine kollektive Erinnerung zu schreiben, sondern das ist immer individuell. Und ich habe ein Interview gelesen mit Alia Trabucco-Serrán, die hat auch selber gesagt, sie wollte das auch ganz bewusst nicht machen, sondern sie wollte verschiedene Erinnerungen quasi einfangen, die aufeinandertreffen zu lassen. Und das passiert eben auf dieser formalen Ebene. Man liest immer eine Episode und dann wird es wieder konterkariert, teilweise ergänzt, teilweise auch in Frage gestellt. Und als Leser, Leserin sieht man viel mehr Facetten eigentlich von der jüngsten Geschichte Chiles. Und das hat mich beim zweiten Lesen ungeheuer eingenommen, weil man auch diese verschiedenen Motive, die das Buch durchziehen, dann natürlich viel besser erfassen kann.
Ja, ich würde da gleich anschließen. Also das hat relativ lange gedauert, bis der Roman sowohl ins Englische als auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Was, glaube ich, genau damit zusammenhängt, dass er relativ komplex ist. Mit diesen beiden Erzählstimmen, aber auch wie die Figuren überhaupt reden. Er ist relativ anspielungsreich, sagen wir mal, oder auch auf der Detailebene sehr sprachverliebt und gar nicht so einfach zu übersetzen gewesen. Und er steht aber damit auch für eine neue Form oder eine neue Literatur dieser nachgeborenen Generation dieser Diktaturen, auch auf der stilistischen Ebene. Denn wir haben ja historisch in Lateinamerika so ein Genre gehabt, in dem sehr stark diese Gewalterfahrungen verarbeitet worden sind, nämlich diese sogenannte Testimonio-Literatur, die vor allem ja die Funktion hatte, erstmal ein Zeugnis davon abzulegen. Was ist wirklich passiert? Wie sah es aus in einem Konzentrationslager irgendwo in Patagonien? Solche Dinge. Und das waren natürlich Texte, die literarisch gesehen sozusagen überhaupt gar nicht formal spielen wollten, wenn man so will, sondern Zeugnis ablegen dessen, was war. Und diese neue Generation hat eben eine ganz neue Gattung, könnte man sagen, eigentlich da erfunden, indem sie jetzt so eine Vielzahl von neuen Elementen da reinbringt, über die wir wahrscheinlich noch reden werden.
Ich finde, das Interessante ist eben daran, dass sozusagen diese ganzen Vorgeschichten da sind, diese Romane, teilweise auch Gedichtbände, Essays, die sich mit der Vergangenheit Chiles oder auch angrenzender Länder, die eine ähnliche Geschichte hatten, leider beschäftigen, und dass diese ganzen Prätexte irgendwie auch verarbeitet werden und man positioniert sich dazu in dem Buch. Und vielleicht kann man sagen, auf der Erzählebene passiert es in diesem Dialog, oder vielleicht sind es auch zwei Monologe oder gegenseitige Kommentierungen zwischen der Figur Ikela und ihrer Mutter. Und ich finde, da hat man diese schönen, merkt man diese zwei Generationen, wo die Mutter eigentlich sagt sie an einer Stelle, das ist meine Geschichte, die ich erzähle dir, weil die wirst du auch mal deinen Töchtern erzählen. Und irgendwie sagt sie, hoppla, das stimmt was nicht. Das ist eigentlich nicht meine Geschichte, sondern es ist ihre Geschichte. Aber sie hat natürlich auch eine Geschichte und die möchte sie in diesem Buch erzählen. Und das finde ich so diese neue Qualität von dieser Generation.
Ja, und tatsächlich bleiben wir dann gleich mal bei diesen beiden Erzählstimmen, die eben beide Nachgeborene sind. Und die eine, die vielleicht auch für mich zumindest zugänglichere, ist Ikela, die sich an ihre Kindheit erinnert, die aber auch insgesamt, so wirkt es zumindest am Anfang, stärker in der Gegenwart verankert ist. Und die zweite Stimme ist dann die von Felipe, der wirklich schwer traumatisiert ist. Er ist auch oft betrunken oder steht unter anderen Drogen. Und es ist fast wie so ein Bewusstseinsstrom manchmal. Wie war es denn, diese beiden Stimmen zu übersetzen, Benjamin?
Ja, interessant, weil das, glaube ich, das hervorstechende Merkmal oder auch die Attraktivität des Buches nochmal ausmacht, dass man dieses Kontrapunktische hat. Ne? Man springt immer hin und her. Ikela hat einen Zugang zur Realität, der sehr stark eigentlich auf Kontrolle bedacht ist. Sie hat, wie Felipe auch, aber auf eine andere Art und Weise den Tick, immer Dinge zu zählen und Listen anzulegen. Wenn man eine Liste anlegt, macht man erstmal ein Inventar und das Inventar kann man überblicken. Das ist sozusagen ihre Strategie. Wenngleich man dann auf den zweiten Blick eigentlich sieht, dass in diesen Listen auch ganz viele komplexe Dinge auftauchen. Und Felipes Stimme war natürlich auf einer anderen Ebene herausforderungsreich zu übersetzen, weil das eigentlich so ein Monolog ist, der ohne Punkt und Komma so ein bisschen funktioniert. Das heißt, da kam es sehr stark natürlich auch auf Rhythmusfragen an, ne? Dass das in der deutschen Übersetzung in einem Rhythmus funktioniert, der trägt, ne? Dass es nicht künstlich wirkt irgendwie. Das war hier die Herausforderung und das ist sehr interessant, weil wir sozusagen eine ganz barocke Stimme haben und die andere sehr nüchtern ist und die springen permanent eigentlich hin und her.
Und tatsächlich, also Felipe hat das erste Kapitel und das fängt an mit einem relativ normalen Satz, aber dann beginnt sozusagen der zweite Satz, der sich fast über zwei Seiten hinzieht, bis er dann in einer Frage mündet. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, funktioniert das im Spanischen dann genauso, dass es, also, oder ist es im Spanischen leichter, solche langen Sätze zu haben als im Deutschen aufgrund der Sprachstrukturen, oder ist es auch gleich?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob man die so prinzipiell beantworten kann. Ich glaube, ich habe versucht, immer so ein bisschen zu spielen natürlich und dann Sachen einzusetzen, die im Deutschen gut funktionieren, um bestimmte Sachen im Spanischen zu überbrücken. Composita zum Beispiel, wissen wir alle, können wir im Deutschen sehr gut bilden. Das habe ich bei Felipe sehr oft gemacht, weil dadurch natürlich auch so eine gewisse Originalität in den Text hineinkommt. Ne? Ich wollte nicht so viele Schachtelsätze immer machen, weil man sich dann irgendwann verliert im Deutschen, aber sozusagen über Composita konnte man sehr schön das zum Beispiel auffangen. Ne? Das geht gut. Insofern, genau, ich glaube, bei Strukturen muss man immer so ein bisschen schauen, was erfordert der Einzelfall dann gerade.
Ne? Ja, ich finde auch, dass es bei Felipe dieses Gehetzte hat, was er ja auch hat. Er ist ja eine ungemein gehetzte Persönlichkeit und das zeigt sich halt auch in diesen Sätzen. Und du hast es schon gesagt, dass er teilweise auch so eine barocke Sprache benutzt. Und wie ist es da, die deutschen Äquivalente zu finden? Wie bist du da vorgegangen?
Ja, eigentlich so ein bisschen das, so wie ich es gerade gesagt habe, ne? Also über wirklich mit Kompositern oder immer erstmal geschaut, wo muss man auch mal eine Pause machen im Deutschen tatsächlich, ne? damit es auch noch weiter trägt. Also das ist der Rhythmus, ne? Ich kann es nicht 1:1 machen, sonst fällt irgendwann die Energie ab. Das ist ja ein sehr energetischer Text tatsächlich. Und vor allem, also das, was du als gehetzt beschreibst, könnte man sagen, es hat auch so einen Drive. Ne? Und diesen Drive zu transportieren ins Deutsche war eigentlich da die Herausforderung. Und das muss man dann auch einfach immer wieder laut lesen, damit man sieht, ob es klappt. Ne? Also es hat wirklich so was Performatives eigentlich, diese Erzählstimme auch.
Ich meine, das ist ja auch eine Erzählstimme, der man nicht unbedingt vertrauen kann. Ne? Man merkt, die erzählt manchmal Dinge anders, als sie auf den Seiten von Ikela erzählt werden. Aber sie erzählt auch Dinge, die eigentlich nicht real sein können. Aber eben vielleicht, das so als Erklärung nachgeschoben, ne? Beide Eltern sind irgendwie gewaltsam oder der Vater zumindest, der denselben Namen trägt, verschleppt worden. Da ist diese Spur der Traumatisierung ist bei ihm sehr stark und bei Ikela ist es vielleicht eher so dieses, dass sie das so sehr rational mit, wie du sagtest, mit den Listen und sie möchte das Leben so organisieren. Aber es sind eben zwei Arten, damit umzugehen, ne? Mehr recht als schlecht. Und ich finde, es kommt noch und das macht den Roman noch interessanter, auch für die deutschen Leser, es kommt noch eine dritte Stimme eigentlich rein, die zwar nicht eigenständig ist, weil sie keinen eigenen Erzählstrang bekommt, aber die sozusagen in Dialog tritt und in Gesprächen und wiedergegeben wird. Das ist eben diese Paloma, die eigentlich den beiden nur, die hatten sie nur einmal gesehen in der Jugend auf einer Party, einer Feier, die sie damals auch nicht verstanden und das wird erst später im Nachhinein deutlich, warum dieser Tag so wichtig war. Das war die Abstimmung 1988, ob Pinochet noch einmal sich zur Wahl stellen kann und da haben sich diese ganzen ehemaligen Militanten getroffen und haben diese Abstimmung im Radio verfolgt, die dann irgendwann, die Auszählung, glaube ich, wurde abgebrochen und es wurde dann erstmal ein paar Stunden lang nicht das Ergebnis gesagt und das war eine sehr aufgeheizte Stimmung. Aber für diese drei Jugendlichen war dieser Tag eigentlich viel bedeutender, weil sie da die erste Zigarette geraucht haben und eine sexuelle Initiation da vielleicht auch begann. Und das finde ich eben sehr, sehr spannend, ne? Wie diese Geschichte, offizielle Geschichte hier so gekreuzt wird, eigentlich sehr gekonnt, ne? mit dieser individuellen Geschichte. Und das macht das Buch eben auch nochmal auf eine Weise eben viel interessanter. Und diese Paloma hat natürlich auch so eine andere Sprache, weil sie zum einen eben in Deutschland aufgewachsen ist und ja, und das wird im Verlauf des Buches immer wieder kommentiert auch und sie macht auch so eine Entwicklung durch mit ihrer Sprache, nähert sich sozusagen der Heimat ihrer Eltern wieder an.
Genau, also ich fand das sehr schön, wie du beschrieben hast, gerade diese Szene, ne? Für die ging es darum, die erste Zigarette zu rauchen und bei den anderen war es quasi, tritt der Diktator ab oder nicht? Und das spiegelt sich tatsächlich auch in diesen Sprachreflexionen des Romans wider. Das merkt man beim zweiten Lesen dann, wie unglaublich detailliert der sich abarbeitet wirklich an der Frage, welche Konnotationen bestimmte Begriffe zum Beispiel haben. Es gibt ein schönes Beispiel genau in dieser Eingangsszene auf dieser Party, die du schilderst, als Paloma die etwas jüngere Ikela dazu einlädt, Verstecken zu spielen. Im Original heißt es aber Jugamos a desaparecer. Und desaparecer ist eigentlich verschwinden natürlich im Spanischen und hat natürlich genau diese Konnotation der desaparecidos, also all derjenigen, die während der Diktatur verschwunden geworden sind. Ne? Man gebraucht es aktivisch tatsächlich im Spanischen in diesem Kontext. Und das ist natürlich sehr vielsagend, weil sie können dieses Wort in einem Spielkontext benutzen, ohne dass es offenbar genau diese Konnotation hat, die es für ihre Eltern hat. Auf so einer Detailebene zieht sich das eigentlich durch den ganzen Roman. Und die Mutter Ikelas, die ja sozusagen eine sehr dominante Stimme ist, weil sie genau das Erbe der linken Militanz, das Epos sozusagen, gekämpft zu haben, vertritt, die regt sich auch eigentlich darüber auf, dass die Jungen quasi nicht mehr die gleichen Empfindungen haben bei diesen Begriffen. Sie sagt einmal zu Paloma, dein Problem ist gar nicht, dass du die Sprache nicht verstehst, sondern die Schwerelosigkeit der Worte, die Schwerelosigkeit, mit denen du diese Worte gebrauchst, das ist das Problem. Und dann gibt es so ein paar interessante Beispiele. Asyl, ne, wäre so, ist so ein Beispiel. Asilo, was natürlich im Kontext des Exils ein fundamentaler Begriff war für diese Generation der Diktatur, aber für Paloma eigentlich nur noch meint irgendwie ein Obdachlosenheim oder sowas. Ne? Also da sieht man sehr schön, wie sich sozusagen dieser generationelle Bruch auch immer wieder über das ganz stark abbildet, was die Worte eigentlich für die unterschiedlichen Generationen bedeuten.
Ja, und wir haben auch diese zwei Familien, ne? Die Familie von Ikela, wo es der Mutter sehr wichtig ist, ihr die Geschichte immer wieder zu vermitteln. Und in der Familie von Paloma in Deutschland wurden scheinbar Dinge überhaupt nicht weitergegeben, tradiert. Also sie lässt sich dann quasi in Chile aufklären, dass ihre Eltern im Exil waren. Ne? Das war noch so. Also es ist ein Roman über Sprachfindung, aber auch über diese Sprachlosigkeit zwischen den verschiedenen Generationen. Aber sie zeigt eben auch auf, ne, was es auch für verschiedene Sprachschichten gibt. Ne? Einerseits haben wir diese euphemistische Sprache der Militärdiktatur, die Dinge irgendwie, wir räumen da mal auf, wir organisieren das neu, ja, also eigentlich positive Begriffe benutzt hat. Und auf der anderen Seite dann die Aktivisten, ne, die auch eben sozusagen nicht nur sich einen Nom de guerre gegeben haben, einen Kriegsnamen, sondern eben auch bestimmte Dinge verschleiert haben in ihrer Sprache, um Sachen wie, da kommt jetzt jemand ins Gefängnis oder der hat gegen uns ausgesagt, irgendwie anders zu sagen. Und natürlich die Sprache der Jüngeren, die eben auch sehr kreativ ist in diesem Roman. Also das ist, sie spielt ja auch sehr viel mit Sprache. Und das finde ich eben sehr auch interessant. Da würde ich mich gerne nochmal für interessieren, wie du das gemacht hast. Also es passieren ja, im Grunde muss man auch sagen, bei aller Schwere dieses Buches hat es natürlich auch sehr filmische Momente. Also man sieht Szenen, ich dachte oft dann, das ist eigentlich ein Skript für einen Film der Coen-Brüder, wie sie da mit dem Leichenwagen durch die Anden fahren. Und in einer Szene, ein Spoiler vielleicht, wo sie sogar dann in diesem Leichenwagen schlafen, übernachten. Also das sind wirklich skurrilste Sachen, die da passieren. Hat dich das, also das sind ja eigentlich Sachen, die undenkbar sind in einem deutschen Roman. Also ich habe das noch nie so gelesen.
Das sind wahrscheinlich auch Sachen, die lange undenkbar gewesen wären in einem Text über die Militärdiktatur. Ne? Also das, da sieht man wieder diesen generationellen Bruch vielleicht so ein Stück weit, dass dann natürlich auch Dinge überhaupt erst sagbar werden, die vorher logischerweise einfach nicht so gesagt werden können. Ne? Aber darum geht es ja eigentlich gerade, denn dieses Finden der eigenen Stimme ist ein zentrales Motiv im Roman. Die Reise, die du angesprochen hast, die machen, vielleicht um nochmal ein bisschen auf den Inhalt auch zurückzukommen, hat damit zu tun, dass die Mutter von Paloma in Berlin verstorben ist und der Körper wird jetzt sozusagen rücküberführt nach Chile, kann aber dort nicht landen wegen eines Vulkanausbruchs und muss in Argentinien auf der anderen Seite der Anden landen und ist dort in einem riesigen Hangar, das ist sozusagen der Showdown eigentlich des Romans, mit ja, Dutzenden anderer Särge von chilenischen Exilierten aus aller Welt aufgebahrt. Und sie suchen sozusagen in dieser Menge wirklich von Leichen letztlich nach dieser Mutter. Also es sind natürlich auch großartige Bilder, die dieser Roman entwirft. Aber die Probleme waren natürlich bei der Übersetzung eher immer im Detail, wie so oft, wo der Teufel steckt. Es gab Sachen, die waren unübersetzbar tatsächlich. Die Tatsache, dass Paloma im Exil aufwächst, sorgt dafür, dass sie eben ein seltsames Spanisch spricht, das zwar chilenisches Spanisch ist, weil das sozusagen das Spanisch der Mutter ist, aber zugleich auch, wie die Figuren sagen, ein Schulbuch-Spanisch. Das heißt, sie verwendet auch einfach Begriffe, die sie wahrscheinlich aus dem deutschen Spanischunterricht an der Schule kennt, der ja sehr stark oft vom peninsularen, also vom spanischen Spanisch sozusagen geprägt ist. Und dann spielen die zum Beispiel irgendwie Stadt, Land, Fluss oder sowas. Und sie sagt Begriffe, die das spanische Spanisch typischerweise hat, also vor allem Lexeme. Und die Chilenen machen sich darüber lustig. Also dass es unterschiedliche Wörter gibt, zum Beispiel für Erbse oder wie man eine rothaarige Person bezeichnet. Und das kann man natürlich nicht abbilden in der Übersetzung. Deswegen habe ich es einfach drin gelassen tatsächlich. Ne? Also ein bisschen geframed, aber drin gelassen. Wie auch an anderen Stellen so ein paar Fremdheitsmomente, ne? Um das eigentlich auch zu transportieren. Wir haben uns kurz im Vorgespräch darüber unterhalten, dass das durchaus auch unterschiedlich ist in unterschiedlichen Sprachen mit den Übersetzungen. Also im Englischen zum Beispiel sehr viel stärker Texte auch geschliffen werden, um solche Fremdheit irgendwie zu verbergen. Und das wollte ich eigentlich nicht im Text, denn die Figuren sind ja selber quasi belustigt oder befremdet, als sie das merken. Und das ist, glaube ich, was man der deutschen Leserin, dem deutschen Leser auch zumuten kann. Und bei anderen, falls ich noch ein konkretes Beispiel bringen kann, bei anderen Details ist es dann ganz interessant immer, wie man, glaube ich, auch in einer Übersetzung so eine Form von produktiver Fehllektüre vielleicht machen kann. Du hast es eben angesprochen, diese Szene am Abend des Plebiszits, als die alle vor dem Radio hängen. Und da heißt es in einem Moment, es war die Epoche der Trommelwirbel. Ist ein bisschen dunkel. Jeder Chilene weiß direkt, was gemeint ist eigentlich, denn das Radio, das sie hören, ist Radio Cooperativa. Ein ganz, oder der bekannteste Sender eigentlich der Opposition dann später während der Diktatur, der über Menschenrechtsverletzungen berichtet hat und so weiter. Und dieser Sender hatte das Charakteristikum, dass immer, wenn so ganz besonders wichtige Sachen laufen, ist heute immer noch so, so ein Trommelwirbel die Nachrichten unterlegt. Und der chilenische Leser weiß das dann sofort, aber im Deutschen ist das erstmal seltsam. Wieso die Epoche der Trommelwirbel? Ne? Wir haben kein Glossar im Roman. Und erst war ich sehr unzufrieden damit, weil ich dachte, das versteht ja niemand. Das ist ein total dunkler Ausdruck. Aber man kann dann natürlich hinterher denken, okay, vielleicht kennt oder wahrscheinlich kennt niemand dieses Radio, aber Epoche der Trommelwirbel könnte ja auch einfach sein, man hat eine Militärparade vor Augen, ne? Die marschieren die ganze Zeit irgendwie, es gibt diesen ganzen militaristischen Bombast, der zur Diktatur gehört. Selbst wenn man das falsch eigentlich versteht, ist es trotzdem so ein Bild, was hängen bleibt, finde ich, so die Epoche der Trommelwirbel. Insofern, das sind so Fragen, die einen dann umtreiben, manchmal auf dieser Mikroebene wirklich des Übersetzens, würde ich sagen.
Ja, aber ich finde, sie spielt in diesem Roman auch sehr viel damit. Also auch noch zu dem Ende, was du gesagt hast, die gehen ja wirklich dann auf so einen Roadtrip. Das ist ja dann, die zweite Hälfte ist wie so eine Road-Novel, die ja auch eigentlich ein sehr männliches Genre tatsächlich ist. Also gerade sehr US-amerikanisch geprägt, sehr männlich geprägt, hier überhaupt nicht. Und bei dem Schulbuch Spanisch verabschiedet sich dann Felipe von den beiden Frauen auch mit, okay, dann macht's gut, Potato, Potato. Und das ist natürlich das bekannteste Beispiel für unterschiedlich ausgesprochene Wörter dann halt im Englischen. Und das macht sie, finde ich, immer wieder. Und auch den Roman zu datieren, geht tatsächlich auch nur über diesen Vulkanausbruch. Aber das könnte natürlich auch Fiktion gewesen sein, dieser Ascheregen. Aber dann wird irgendwann die Exhumierung von Neruda erwähnt. Und das kann man natürlich nachschlagen, wann er exhumiert wurde.
Aber gerade der Ascheregen ist historisch. Ich habe das auch erlebt. Ja? Also da wurde tatsächlich der ganze Flugverkehr wurde erstmal gestoppt. Und das war wirklich beeindruckend viel Asche. Was ich jetzt nicht so weiß, also ich glaube, das ist eher, da müsste Benjamin nochmal sagen, das geht eher sozusagen in die Fiktion hinein, dass da so viele Särge rumstehen. Das kann ich mir nicht so vorstellen. Aber es ist natürlich eine Metapher. Vielleicht können wir da auch nochmal über den Titel auch sprechen. Weil, also zumindest, dass das Problem immer noch virulent ist in Chile, es sind mehr als 3200 Menschen verschwunden worden, ja, und davon ist, glaube ich, fast die Hälfte bis heute nicht auch wieder aufgetaucht, ne? Und das ist natürlich eine Rechnung, wo noch eine große Differenz natürlich besteht. Und ich glaube, es ist auch eben sehr, weswegen diese Romane gerade auch in Chile entstehen und geschrieben werden, weil das Thema noch nicht erledigt ist. Obwohl es eine Wahrheitskommission gab, solange auch kein juristischer Rahmen ist. Es gibt, glaube ich, noch gar kein Gesetz für Gedenkstätten auch. Insofern sind um die zu sichern. Ne? Deswegen sind diese Romane eigentlich auch eine Art Gedenkstätte oder Versuch, weiterhin das Thema zu bearbeiten.
Ja, unbedingt. Das ist ja das Spezifikum eigentlich auch der chilenischen Diktatur gewesen im Übergang zur Demokratie, zum Beispiel im Unterschied zu Argentinien, dass es ein paktierter Übergang war. Das heißt, Pinochet ist weiterhin Oberbefehlshaber der Streitkräfte geblieben, obwohl dann sozusagen wieder eine demokratisch gewählte Regierung im Amt war. Aber natürlich immer mit der Drohkulisse, wenn ihr euch nicht benehmt, können wir das Ruder wieder übernehmen. Was auch dazu geführt hat, ist ein ganz berühmter Satz in dem Zusammenhang gewesen, des ersten wieder neu gewählten Präsidenten, Justicia en la medida de lo posible, also sozusagen Gerechtigkeit im Rahmen des Möglichen. Ja? Und das führte genau dazu, dass natürlich diese Aufarbeitung immer ein Stück weit nur schrittweise erfolgt ist, ne? Und unzureichend natürlich für die Betroffenen. Und diese Geschichte des Exils, ne, das ist mir, weiß ich auch nicht so richtig, wie oft es vorkommt, dass tatsächlich dann im Exil Verstorbene wieder überführt werden nach Chile. Aber es ist natürlich ein starkes Bild hier erstmal und hat natürlich auch wieder viel mit dieser Dimension der Sprache zu tun, ne? Dass im Exil die Sprache sehr schnell wie eingefroren ist eigentlich in der Zeit. Ich habe 2 Jahre vorher einen anderen Roman übersetzt von Rafael Gumucio, auch einem chilenischen Autor, Transitkind hieß der deutsche Titel. Und der beschreibt tatsächlich sehr stark das Leben eines Jungen, der mit 7 Jahren, glaube ich, irgendwie dann ins Pariser Exil geht mit seinen Eltern nach dem Putsch. Und das ist sehr interessant, weil da sozusagen diese Sprache eigentlich immer auf dem Stand von 1973 bleibt in diesen Kreisen. Also auch mit den ganzen politischen Slogans und so. Und das ist natürlich etwas, was dann mit der historischen Realität eigentlich nichts mehr zu tun hat. Ja? Und als er zurückkommt nach Chile, verstehen ihn die Leute eigentlich gar nicht und sagen, wie redest du eigentlich, du, als wärst du irgendwie ein alter Mann. Ne? Also das ist auch wieder eine interessante Dimension, welchen Einfluss eigentlich tatsächlich auf der Ebene der Sprache selbst dann diese Erfahrung des Exils hat.
Gerade bei der Sprache ist Ikela halt eine unglaublich interessante Figur und auch eine klug gewählte Figur, denn sie ist Übersetzerin. Sie übersetzt aus dem Spanischen ins Englische und sie denkt auf eine ganz eigene Art und Weise über Sprache nach. Sie hat auch die wunderschöne Theorie, dass man im Leben nur eine bestimmte Anzahl von Wörtern hören bzw. geistig aufnehmen kann. Und deshalb hört sie dann bei diesen Erinnerungsmonologen ihrer Mutter lieber weg, um diese Wörter nicht zu schnell aufzubrauchen. Aber das ist natürlich auch eine Reaktion darauf, dass sie sich dieser Erinnerung, der sich ihrer Mutter ergeben hat, will sie sich ja nicht selbst ergeben. Aber ich finde, ihre Gedanken über Sprache sind so eigen. Und es gibt ein Beispiel, das es ganz gut darstellt. Wenn sie was erzählt, dann nennt sie oft ein Wort. Und dann in Klammern fügt sie noch andere Wörter hinzu. Und ein Beispiel ist, dass sie sagt, oh, jetzt macht Felipe wieder sein Listengesicht. Das ist, wenn Felipe anfängt zu zählen im Kopf. Und dann steht in Klammern dahinter sein Weit-Weg-Gesicht, seine Trauermiene, seine Nix-Visage. Und es ist ein bisschen so, es ist ein bisschen lustig tatsächlich, diese Überlegung. Aber sie charakterisieren dieses Gesicht ja auch noch weiter. Wie bist du denn damit in der Übersetzung auch umgegangen?
Dieser Punkt war auch nochmal interessant, weil es geht ja immer darum, dass sich die Erzählerin, also vor allem Ikela, auch irgendwie abschottet von der Mutter auf eine gewisse Art und Weise. Es gibt oft Szenen, da setzt sie sich einfach Kopfhörer auf, sie will es gar nicht mehr hören sozusagen, weil es immer auch die gleiche Leier ist tatsächlich. Und der Roman spiegelt das ja so ein bisschen, indem er eben auf der Ebene der Form diese Klammerstruktur immer wieder hat, wo man denkt, okay, jetzt hat sie sozusagen, die Klammer ist auch wie so eine Abschottung eigentlich zu dem, was die Mutter sagt. Und dann kommen ihre eigenen Gedanken da immer nochmal rein, ne? Die dann auch oft weggehen von dem, was gerade besprochen wird. Ne? Es ist so eine Form der Abstraktion, aber auch irgendwie der Introspektion, in sich zu gehen, was passiert da eigentlich? Und dann aber auch durchaus hier eigentlich eine eigene Form von Sprache zu finden. Ne? Also sowas wie Weit-Weg-Gesicht oder Nix-Visage sind ja auf eine gewisse Art und Weise dann so Neologismen. Ne? Und immer, wenn diese Klammern kommen, erfindet sie eigentlich neue Wörter, um über das zu sprechen, was da passiert und nicht immer wieder die alte Leier sozusagen ihrer Mutter zu wiederholen. Sie sagt auch einmal, diese Melancholie, die gehört eigentlich meiner Mutter. Ich habe die selber irgendwo an einem Pfahl oder an einem Pfosten weit weg angebunden. Ne? Die gehört mir eigentlich gar nicht und ich will sie auch gar nicht.
Und was bei Ikela und ihrer Mutter ja auch sehr stark hervorkommt, ist so eine gewisse Sprachlosigkeit, finde ich, zwischen den Generationen, was natürlich mit den Wörtern zusammenhängt, dass manche Wörter andere Bedeutungen haben. Und das führt mich nun zu einer etwas größeren Frage. Also hilft diese Literatur der Nachgeborenen dabei, auch diese Sprachlosigkeit zwischen den Generationen zu überwinden? Das ist fast eine rhetorische Frage, aber ich denke, ihr habt Gedanken dazu.
Ja, also ganz sicher. Also es sind ja nicht nur die Körper, die noch nicht aufgetaucht sind, sondern natürlich hat sich die Gesellschaft ja auch sehr stark verändert. Also eine Folge war ja diese ganze neoliberale Umstrukturierung der Gesellschaft und weiterhin Ausgrenzung. Und das ist ja auch in anderen Ländern passiert. Und ich möchte kurz nur eben auf Argentinien verweisen. Vielleicht können wir da auch noch ein paar literarische Brücken schlagen. Aber jetzt der 23. März, das ist der der Jahrestag des Militärputschs, der wurde dieses Jahr, gingen so viele Leute auf die Straße wie lange oder vielleicht wie nie zuvor, weil natürlich die aktuelle Regierung auch ein sehr neoliberales oder anarcho-liberales Programm fährt mit massiven Kürzungen überall und Zerstörungen des Staates. Und das Interessante war, und deswegen sind diese Toten immer noch so wichtig auch, die haben ein riesiges Banner getragen, wo alle Fotos, die es gibt, von diesen 30.000 Verschwundenen abgebildet waren und das doch so ein sehr identitätsstiftendes Merkmal, diese Toten irgendwie im Gedächtnis zu halten und zu fragen, was hat das mit uns gemacht? Deswegen finde ich es eben interessant, wie diese jüngere Generation, zum Beispiel Felix Brusson in Argentinien, der ist auch Sohn von, oder von beide Eltern sind verschwunden, ist bei der Großmutter aufgewachsen, so ein bisschen wie Felipe hier in dem Roman, der sich allerdings eben auch Freiheiten erlaubt und eben nicht dieses Sakrosante dieser Erinnerungskultur, sondern eben auch ein bisschen surreale Elemente reinbringt, fantastische Elemente. Das ist ja hier in dem Buch auch durch die Stimme Felipe. Am Schluss weiß man nicht ganz genau, was passiert ist, ob sie das geschafft haben, was sie vorhatten oder ob sie es nicht geschafft hatten. Und deswegen finde ich das eben ja auch ein bisschen befreiend, diese neue Art damit umzugehen und eben einen neuen Diskurs zu erlauben, der vielleicht eben auch schafft, ein paar dieser Sprachbarrieren oder Dinge eben kreativ durch einen dritten Ausgang quasi sozusagen zu überwinden. Und ich glaube, wir müssen aber trotzdem eins sagen zu dem Buch, dass es halt doch sich nicht so in diese eine Kategorie hineindrängen lässt, weil es ist natürlich auch ein Coming-of-Age-Roman, Road-Movie, hast du schon gesagt, aber es sind auch viele andere Elemente drin, ne? Eben auch dieses die Geisterwesen, die herumspuken, dass die Toten lebendig sind, das ist ja auch so eine sehr mythologische Vorstellung, die da aufgearbeitet wird. Und sie ist eben auch ein sehr intertextueller Roman. Also es gibt von Néstor Perlonger, ein argentinischer Dichter, ein Gedicht geschrieben unter dem Eindruck der Militärdiktatur, das hörte immer auf mit so einem Vers, Ay cadáveres, ne? En la trilla de un tren que nunca se detiene, Ay cadáveres, ne? Also überall liegen eigene Leichen herum und das benutzt sie, oder irgendwie ist das in diesem Figur von Felipe, der ist eigentlich so ein Dichter, der durch die Stadt läuft und die Geister irgendwie sieht.
Ja, also es ist gut, dass du das Gedicht von Perlonger nochmal ansprichst, denn es ist ja etwas, was sozusagen wirklich fast ein realistisches Gedicht in dem Sinne ist, dass diese Leichen tatsächlich ja überall waren. Ne? Man hat sie aus Flugzeugen ins Meer abgeworfen, man hat sie verscharrt überall in Brachen, in der Wüste. Ne? Das heißt, es sind Räume, in denen tatsächlich die Toten überall ja dann auch wieder auftauchen. Ne? Also insofern, das wäre ein erster Punkt. Und das andere ist natürlich, diese Romane haben sicherlich eine Funktion zwischen den Generationen. Sie haben aber natürlich heute umso mehr wieder, also 10 Jahre nach dem Erscheinen des Originals, auch eine eminent politische Funktion bei dem, was gerade passiert. In Argentinien gibt es gerade große Kontroversen auch nochmal darum, da diese neue Regierung und das ganze extrem rechte Lager permanent anzweifelt, dass es wirklich 30.000 Tote überhaupt gewesen seien. Ja, natürlich immer auch mit dem etwas paradox verrückten Anspruch, ja, wo sind die denn? Ja, wenn sie verschwunden sind, gut, das ist zynisch. Dennoch würde ich sagen, sind diese Romane eigentlich heute sogar nochmal vielleicht ein Stück wichtiger als vor 10 Jahren, weil wir eben diese neuen Bewegungen in Lateinamerika haben, nicht nur in Argentinien, sondern genauso in Brasilien, in Chile, die ganz stark an der Umschreibung auch wieder der Geschichte arbeiten. Ne? Das unterschlägt man in Deutschland immer gerne, wenn man über Milei zum Beispiel redet und sagt, er ist halt so ein verrückter, libertärer Anarchokapitalist. Nee, das ist auch ein ganz klar geschichtsrevisionistisches Programm, was diese Bewegungen anstreben. Und insofern würde ich sagen fast schon, dass sich die Funktion der Romane nochmal irgendwie ein bisschen geändert hat jetzt wieder in den letzten Jahren. Ne? Das ist eine hochpolitische Relevanz, die alle haben, die Texte jetzt.
Und was vielleicht auch das Verdienst dieses Romans ist, wenn man in argentinischer Lyrik ungefähr so bewandert ist wie ich, dann bekommt man diese Parallelen trotzdem mit, indem es dann, wenn unsere drei Hauptfiguren in Argentinien sind, um die Leiche aus dem Hangar zu holen, gibt es einen argentinischen Wachmann, der dann sowas sagt, ja, nimm diese Tote ruhig mit, wir haben hier genug eigene Tote. Das ist dann so, man weiß sofort, worauf er anspielt. Und das, finde ich, macht sie auch immer sehr, sehr schön. Also es gibt viel zu entdecken, aber wenn man nicht alles entdeckt, dann findet man trotzdem noch genug in dem Roman. Aber du hattest es ganz am Anfang schon gesagt, dass dieses Erinnern an diese Zeit der Geschichte angefangen hat mit tatsächlichen Zeitzeugenberichten. Und jetzt gibt es eben diese Literatur der Nachgeborenen. Und kann man da sowas ausmachen, dass es bestimmte Formen gibt oder bestimmte Tendenzen, stilistische Tendenzen oder irgendwas auch immer, was diese verschiedenen Werke verbindet, über das Thema hinaus sozusagen, also sprachlich, stilistisch, wie hat sich das weiterentwickelt oder entwickelt es sich auch nicht weiter?
Ja, Timo hat es so ein bisschen angesprochen eben schon. Also ich glaube, Humor, so komisch das klingt erstmal, ist ein verbindendes Element. Natürlich kein sozusagen irgendwie unschuldiger Humor, sondern heftige Ironie, teilweise auch ins Groteske gehend, ja, um natürlich auch so eine Art von Widerstand zu leisten, ne? Gegen diese Melancholie, gegen die Depression und so weiter. Das spielt ja eine große Rolle auch in dem Roman hier. Die Mutter ist eigentlich schwer depressiv, ne? Muss man sagen. Und das ist, glaube ich, so eine Gegenstrategie tatsächlich dieser Texte gewesen, die man sowohl in Argentinien als auch in Chile sehr stark findet. Es gibt neue Formen nochmal, das, was man so unter diesem Schlagwort Autofiktion, ne, gerne verhandelt. Auch da gibt es eine ganze Reihe von Texten, die sowohl in Chile als auch in Argentinien damit spielen. Ja, weiß nicht, Timo, fallen dir noch andere?
Ja, also ich habe den Eindruck, dass diese Literatur formal einfach mehr wagt als sozusagen diese Testimonialliteratur, aber auch teilweise als die Romane, die in Deutschland geschrieben werden. Und natürlich ist das auch nicht, also interessant bei Alia Trabuco Serrano ist natürlich auch dieser Prozess, in den Roman geschrieben hat. Sie hat daran 4 Jahre geschrieben und hat immer auch wieder Versionen davon oder Texte, Teile davon an Freunde oder befreundete Schriftsteller gegeben. Sie hat mit Lina Meruane sich auch ausgetauscht, unter anderem Sergio Čechfek. Und sie hat eben am Schluss den Roman auch nicht, das ist sozusagen auch wie so eine Reise ohne Ziel am Ende. Ne? Sie kommen nicht an und das finde ich das Schöne, dass sie sich das traut auch, so einen Roman irgendwie an der Stelle, wo man eigentlich auch zufrieden ist mit dem Buch, wo sie dann nicht ein Happy End hinten hinsetzt oder eine Auflösung und sich das traut, weil es letztendlich auch in der chilenischen Gesellschaft das nicht gibt bisher. Und es ist eigentlich auch gar nicht anstrebenswert, weil es natürlich immer diese verschiedenen Versionen gibt und es gibt natürlich auch Konflikte, die dahinter liegen. Und das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Also selbst wenn wir jetzt alle gefunden haben oder so, was dann natürlich leider nicht passieren wird, gibt es ja auch immer die Gründe, warum es zu diesen Morden und politischen Morden kam. Und ich finde, sozusagen das virulent zu halten, schafft sie in diesem Buch. Es gibt eben auch in der Generation, zum Beispiel Nona Fernandez hat auch ein sehr gutes Buch geschrieben, Twilight Zone, wo sie allerdings von einer anderen Figur ansetzt, eben nicht bei den Opfern, sondern sie untersucht einen Täter eigentlich, einen General, der gefoltert hat und dann aber einer der ersten war, der sich an die Presse gewandt hat und gesagt, ich kann das nicht mehr und das habe ich getan. Und es ist sozusagen eine zwiespältige Figur. Und ich finde, das ist auch nochmal eine riesige Herausforderung, weil bisher über die Täter zu schreiben natürlich immer sehr schwierig ist, weil man vielleicht dann irgendwie in die Nähe kommt und Verständnis empfindet oder sowas. Aber das schafft sie eben auch, indem sie sich auch sehr experimentell in Spiralen an diese Figur annähert, immer wieder, auch ausgehend von Zeugnissen, von Aussagen. Und ich glaube, das ist schon so eine Sache, die man feststellen kann, dass diese Autoren sich mehr trauen und dass sie auch die Genres mixen. Ne? Also zum Beispiel Marianne Enriquez, die auch den Schauerroman reinbringt, ist ja eigentlich sehr naheliegend, aber das hatte man eigentlich sich nicht getraut, ja? Weil das so ein sehr nüchternes Thema und sehr ernstes Thema war.
Und auch die thematische Vielfalt, ne? Das, was du ansprichst, es geht nicht immer nur sozusagen um Folter, um Exil, um Verschwinden lassen, sondern die Perspektiven ändern sich auch, Täterperspektiven werden sozusagen stärker hineingebracht oder eben vor allem auch diese Grauzonen der Mitläufer oder derer, die irgendwie kollaboriert haben. Und das ist was man sowohl in der Literatur hat, aber auch viel im Film tatsächlich momentan, wo ja auch wieder so eine Form der Neuperspektivierung überhaupt auf diese Diktaturen erfolgt. Denn das Schlagwort Militärdiktatur suggeriert ja immer so ein bisschen, da war sozusagen eine Gruppe von Militärs, die haben das alles verbrochen. Aber so war das ja eigentlich gar nicht, denn es gab eine ganze Vielzahl von zivilen Akteuren, die massiv kollaboriert und auch profitiert haben davon. Ne? Also angefangen von bestimmten Firmen, Medien, die Kirchen teilweise. Ja? Also das ist sozusagen ein ganzer Komplex ja eigentlich gewesen, weshalb man mittlerweile auch dazu übergegangen ist, sehr viel stärker zu sprechen von Diktatura civico-militar, also zivil-militärischer Diktatur, weil man sozusagen diesen Anteil der Zivilen, ne, daran, dass diese ganzen Unterdrückungsmaschinen überhaupt funktionieren konnten, lange Zeit gar nicht so auf dem Schirm gehabt hat. Ne? Und das sind auch neue Themen einfach, die da ganz stark in den literarischen Diskurs auch reindrängen.
Aber wenn man sich die Bücher anguckt, also jetzt die Differenz, dann Nona Fernandes' Twilight Zone oder auch Mariana Enriquez, dann merkt man ja auch, dass die alle drei auch wirklich mit so populärkulturellen Elementen mehr oder weniger stark spielen. Ist das jetzt etwas, was man in chilenischer oder argentinischer Literatur verstärkt findet? Oder ist es einfach nur Ausdruck einer zunehmend globalisierten Literatur? Das ist halt also einer größeren Tendenz, oder ist es schon was Spezifisches für diese Region?
Ich glaube, es ist nicht spezifisch. Also ich glaube, das ist einfach eine Sache, dass das ja auch das kulturelle Umfeld ist, in der die Autorinnen sich bewegen und dass sie rezipieren, und das übernehmen sie dann oder übersetzen das dann in Literatur, machen es anschlussfähig. Das ist ja auch nicht eins zu eins, sondern es wird ja immer wieder gebrochen. Im Grunde genommen, diese Klammern, von denen ihr vorher gesprochen habt, das ist auch immer eine Art, bestimmte Dinge, die behauptet werden, auch wieder zu kommentieren. Und so ist letztendlich auch diese Anklänge an bestimmte Art von Road-Movies natürlich dadurch, dass das völlig in die Hose geht, ne? Im Grunde genommen. Also es ist eben nicht on the road, sondern es ist eigentlich neben der Straße, wo die Dinge passieren, in irgendeiner komischen Diskothek oder eben bei diesem Wachmann oder in diesem Hangar, ne? Dass, glaube ich, die Autorin Alia Trabucos ja dann das sehr bewusst eben einsetzt und bricht und auch vielleicht quert oder queert, ne, wie man sagen kann, und auch so bestimmten Stereotypen auch von Männlichkeit oder was Frauen zu tun haben, auch dadurch einfach ein anderes Modell entgegenhält, das vielleicht noch nicht zu Ende erzählt ist oder sowas, aber was einfach angelegt ist und was im Fluss ist, so fluide. Und das ist, glaube ich, das Moderne an dieser Art von Erzählen. Ne? Also, dass man auch nicht so richtig zusammenfassen kann, worum geht es in dem Buch eigentlich. Ne? Also es gibt viele Eingänge, und ich glaube, das ist schon so ein Merkmal, wo vielleicht die deutschen Leser sich auch manchmal so ein bisschen schwer tun letztendlich. Ne? Also wenn man so jemand guckt, ich glaube formal, wir haben so jemand wie César Aira in der südamerikanischen Literatur, der die ganze Zeit einfach nur sich selber sabotiert in seinem Erzählfluss und da eine große Freude daran entwickelt. Und ich glaube, das sind einfach auch Texte, mit denen Alia Trabucos ja dann, die sie ja eben auch gelesen hat und weiß, das kann man machen.
Auch weil natürlich diesen Texten auf eine gewisse Art und Weise so ein heroischer Gestus irgendwie vollkommen fremd ist. Ne? Man kann das nicht mehr erzählen als den großen Widerstand gegen die Diktatur und so weiter, sondern es sind Texte, die sehr viel selbstironischer eigentlich auch funktionieren. Natürlich auch, weil sie durchschaut haben, dass diese Heldenerzählung der Elterngeneration ja gar nicht so war. Das kommt in dem Roman nochmal ganz gut raus, denn die Eltern von Felipe werden auch deswegen entführt und dann sozusagen umgebracht, weil der Vater von Ikela unter Folter sie ans Messer liefert. Ne? Und das heißt, dieser Aspekt der Geschichte, den Ikela auch gar nicht kennt am Anfang, sondern der dann später erst rauskommt im Laufe des Romans, zeigt natürlich auch nochmal, wo diese Bruchstellen auch innerhalb eigentlich dieses militanten Lagers, wenn man so will, verläuft. Und das andere mit diesen populären Verweisen hat, glaube ich, auch einfach nochmal damit zu tun, dass diese Generation, die in den 80er und 90er Jahren ja aufgewachsen ist, natürlich einen ganz anderen kulturellen Background nochmal hat und dass der häufig tatsächlich sogar eigentlich ein globaler ist, weil sie die gleichen Serien schauen wie in Europa.
MTV
und so
auch.
Genau, ne? Sowas. Und dann natürlich sozusagen alte, sagen wir mal generationelle, kulturelle Parameter gar nicht mehr so eine Rolle spielen. Also da ist halt nicht mehr Victor Jara und irgendwie die Musik der 60er und 70er oder so eine Rolle, sondern das ist eben das, was die jetzt als Programm haben. Und das hat natürlich auch wieder so einen Effekt, dass die Generation sich wiedererkennt auf eine gewisse Art und Weise in dem, was sie lesen, was sie für Musik hören, was sie für Filme sehen. Und das spielt natürlich hier alles eine Rolle.
Wir haben jetzt über diese Bücher gesprochen und wir haben uns noch so ein bisschen drum herum gedrückt, sie eindeutig zu benennen. Also es gibt in Chile die Formulierung, es ist die Literatur der Kinder. Im Deutschen da haben Benjamin und ich uns auch so ein bisschen reingerettet, haben wir gesagt, der Nachgeborenen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, es einfach Memoria-Literatur zu nennen oder Post-Memoria. Also können wir diese Romane zu einer Gruppe zusammenfassen oder ist es sowieso kontraproduktiv, weil wir damit Sachen in einen Topf werfen, nur weil sie thematische oder biografische Verbindungen haben? Oder wäre es gut, damit man besser darüber sprechen kann? Drei Fragen auf einmal.
Aber ich glaube, genauso wie die Erinnerung immer individuell ist, was eben durch dieses Buch eben nochmal zum Ausdruck kommt, reklamieren heutzutage SchriftstellerInnen aus Lateinamerika, ich sage jetzt bewusst nicht lateinamerikanische SchriftstellerInnen, dass sie eben Schriftstellerinnen sind in allererster Linie. Und deswegen in diesem globalen Kontext auch verstanden werden wollen und gelesen werden wollen, ohne dass man sie jetzt sozusagen wieder mit neuen Etiketten befrachtet, wie das eben sehr lange passiert ist. Ich möchte das Etikett jetzt hier nicht nennen, aber jeder weiß, was es ist. Ich glaube, natürlich ist es immer wichtig, Dinge zum Teil zu erklären. Das macht Alia Trabuco-Serran selber auch. Sie gibt auch Auskunft in ihren Interviews über bestimmte Motive ihrer Bücher. Aber all diese Autoren, die wir genannt haben, haben doch sehr eigene Zugänge gefunden um das Thema. Also wenn da eine traumatische Erfahrung war in der Generation, haben sie trotzdem andere Dinge irgendwie daraus gemacht und einen anderen Fokus drauf gesetzt und auch eine andere Sprache entwickelt. Insofern würde ich nicht sagen, dass das Etikett so sehr hilft.
Das glaube ich auch. Ne? Das sind vielleicht eher Debatten, die dann irgendwie in der Literaturwissenschaft oder so geführt werden, ob man das jetzt Postmemoria nennt oder anders. Das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Was vielleicht interessanter ist tatsächlich nochmal, ist, dass die natürlich sich alle gegenseitig auch lesen. Das heißt, da gibt es dann doch wieder sowas wie eine Art, na nicht Etikett, aber eine gegenseitige Wahrnehmung und ein Spiel vielleicht, du hast es angesprochen, ne, mit Cesar Haider oder so, obwohl der jetzt nicht unbedingt Memoria-Literatur schreibt, aber es gibt so einen gemeinsamen Diskursraum wieder und man spielt natürlich auch sich so ein bisschen die Bälle dann dazu. Und das ist, glaube ich, das Spannendere vielleicht als jetzt die Frage, wie heißt das wirklich? Denn als Label ist das ja jetzt nichts, was unbedingt wahnsinnig viel weiterführt.
Aber schaut man sich an, was aus Lateinamerika ins Deutsche übersetzt wird, dann stellt man schon fest, dass gerade diese Romane, die sich mit der Diktatur auseinandersetzen, ich sage es mal so neutral wie möglich, eine gewisse Präsenz haben auf dem deutschen Buchmarkt, von der ich weiß es tatsächlich nicht genau, weil ich kann kein Spanisch, deswegen kann ich kein, ich bin auf Übersetzungen angewiesen, aber ist es auch in Chile oder Argentinien so präsent auf dem Buchmarkt oder hat es tatsächlich was damit zu tun, dass Verlage davon ausgehen, das ist das, was deutschsprachige LeserInnen hierzulande interessiert?
Also ich glaube schon, dass diese Beobachtung zutrifft, dass man verhältnismäßig, könnte man sagen, im Vergleich zu dem vielen, was geschrieben wird und auch dem diversen, was geschrieben wird, doch immer noch so eine Tendenz hat, Lateinamerika ist so ein Raum, da kommt einfach viel Gewaltliteratur her. Das stimmt ja auch bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, dass diese Texte über die Diktaturen einfach immer auch noch so eine Relevanz haben, weil es natürlich dafür auch ein Lesepublikum gibt, ne? Das sich an diese Ereignisse erinnern kann. Das ist ja auch eine Generationenfrage, würde ich sagen. Also in Ostdeutschland haben wir natürlich das Exil zum Beispiel von Chileninnen und Chilenen ganz massiv gehabt. Und es ist ein Thema, glaube ich, was weiterhin die Leute vielleicht dann auch umtreibt auf der Ebene. Aber auch in der westdeutschen oder österreichischen Linken zum Beispiel hatte man ja auch eine hohe Anteilnahme immer an Chile und allem, was da passierte. Ne? Das heißt, auf dieser Ebene, glaube ich, gibt es auch immer noch eine Generation, die das miterlebt hat und die ein Interesse an diesen Büchern hat. Die Frage stellt sich vielleicht eher, was passiert, wenn die dann jetzt auch irgendwann mal nicht mehr lesen? Das ist immer so mit Generationenschwellen. Ne? Wer kauft es dann noch oder verändert sich dann auch überhaupt noch mal die Wahrnehmung, weil heute viele junge Leute vielleicht gar nicht mehr wissen, wer überhaupt Augusto Pinochet war. Ne? Also das sind alles so Fragen, die interessant sind. Und ein weiterer Punkt vielleicht noch, geht natürlich auch immer bei Übersetzungen um kulturpolitische Förderung. Ne? Das ist klar, viele Romane können auch nur übersetzt werden, weil Übersetzungsprogramme dabei helfen. Und das ist natürlich ein Punkt, der jetzt auch sehr interessant zu beobachten sein wird. In Argentinien hatten wir ein sehr erfolgreiches Übersetzungsprogramm in den letzten 15 Jahren, das aufgelegt wurde damals für die Frankfurter Buchmesse. Timo hat in dem Zusammenhang ja auch was übersetzt mit diesem Programm. Sur, sehr erfolgreich, sehr massiv auch vom finanziellen Volumen. Das mit einer der ersten Handlungen, die die Regierung von Javier Milei durchgesetzt hat, war dieses Programm eigentlich radikal zu stutzen. womit logischerweise solche Texte auch gar nicht mehr jetzt über eine Förderung verfügen. Und in Chile wird es interessant sein zu beobachten, weil da auch Ende des Jahres Wahlen sind. Chile ist übernächstes Jahr Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Und die Chancen stehen leider nicht so gering, dass wir eine rechte Regierung ab dem kommenden Jahr in Chile haben. Das heißt, auch da wird es interessant sein zu beobachten, wie sich sozusagen Kulturpolitik und Übersetzungsförderung in dem Zusammenhang zu diesem Thema der Diktatur tatsächlich positionieren.
Also es sind immer sozusagen auch zwei Faktoren. Ne? Das ist diese Perspektive im Land selber. Wir sehen es bei der Trump-Regierung, wo versucht wird, irgendwelche unliebsamen Darstellungen aus Museen zu entfernen. Ne? Man möchte ein bestimmtes Bild vermitteln. Das kann im progressiven Sinne sein, aber auch im reaktionären Sinne. Aber man muss natürlich auch sagen, die deutschen Verlage haben leider auch eine Tendenz zu sagen, wieso sollen wir die Geschichte, diese Coming-of-Age-Geschichte aus Chile irgendwie einkaufen und dann müssen wir die auch noch übersetzen, den Übersetzer kenne ich jetzt gar nicht so gut, was macht er dann am Ende damit, wenn wir das auch irgendwie von einem deutschen Autor oder noch besser von diesem US-amerikanischen Autor, der ist ja schon auf so einer Liste, ne, bekommen können. Also überspitzt gesagt. Und ich glaube, das ist, ja, weil vielleicht auch das Interesse nicht mehr so groß da ist, ne? Weil die Lage vielleicht auch unübersichtlicher geworden ist, politisch, mit wem identifiziert man sich in Lateinamerika. Und ich sehe es aber andererseits auch so, dass es auch eine große Chance ist, dass sozusagen Autoren nicht mehr so stark reduziert werden. Ne? In Mexiko musste über Drogenkriminalität schreiben, in Argentinien über Verschwundene, ne? In Chile über die Silberminen oder keine Ahnung, ne? Sondern dass man dass diese Autoren sich tatsächlich die Themen auch selber aussuchen können. Und im Grunde ist das ja auch nur zum Teil ein Memoria-Buch, sondern sie schmuggelt ja auch ganz viele andere Themen da rein. Und das macht das Buch eben so vielschichtig.
Ja, dann haben wir, glaube ich, alle unsere Themen ordentlich abgearbeitet, ordentlich durchgesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das interessante Gespräch und bei Ihnen allen fürs Zuhören. Aus diesem Gespräch wird eine Podcast-Folge, der Podcast heißt Auf Weltempfang. Da gibt es auch eine Folge zu Nona Fernandes Twilight Zone mit Timo und der Übersetzerin Friederike von Kriegern, falls Sie das jetzt auch noch hören wollen, weil wer hat schon genug bekommen von chilenischer Literatur und viele andere Folgen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Das war es aus Leipzig. Und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, der Verein Litprom hat sich aufgelöst. Die Geschäftsstelle von Litprom ist nun in die Frankfurter Buchmesse integriert und dort werden auch einige Projekte weitergeführt. Weitere Infos dazu und auch zum Freundeskreis findet ihr auf der Webseite. Für den Podcast aber sind im Moment keine neuen Folgen geplant. Ich hoffe sehr, dass es weitergeht. Wir haben viele Ideen, was wir noch alles machen könnten. Aber bis dahin gibt es erst einmal alle bisherigen Folgen zu hören. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.